Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Wussten Sie eigentlich, wie viele Psalmen vom verheißenen Messias sprechen? Nein? Das umfangreiche Werk von Norbert Lied mit dem Titel Messianische Psalmen nimmt Sie mit hinein in die hochinteressante Prophetie der Psalmen im Alten Testament und lässt uns staunen über deren exakte Erfüllung. Unentbehrlich für jeden, der sich für Prophetie interessiert. Hören Sie selbst, was diese Psalmen über Jesus und Israel zu sagen haben. Heute hören Sie die Auslegung vom Psalm 48. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Die Stadt des großen Königs. Ein Lied, ein Psalm von den Söhnen Korahs. Groß ist der Herr und hoch zu loben in der Stadt unseres Gottes, auf seinem heiligen Berg. Schön erhebt sich die Freude der ganzen Erde, der Berg Zion auf der Seite des Nordens, die Stadt des großen Königs. Gott hat in ihren Palästen als sichere Burg sich kundgetan. Denn siehe, die Könige hatten sich verbündet und waren miteinander herangezogen. Sie sahen, da staunten sie, sie erschraken und flohen ängstlich davon. Zittern ergriff sie, wehen wie eine Gebärende. Du zerbrichst die Tarsisschiffe durch einen Sturm von Osten. Wie wir es gehört haben, so haben wir es gesehen in der Stadt des Herrn der Heerscharen, in der Stadt unseres Gottes. Gott wird sie erhalten bis in Ewigkeit. Wir gedenken, o Gott, an deine Gnade inmitten deines Tempels. Wie dein Name, o Gott, so reicht auch dein Ruhm bis an die Enden der Erde. Deine Rechte ist voller Gerechtigkeit. Der Berg Zion freut sich, die Töchter Judas frohlocken um deiner Gerichte willen. Geht rings um Zion, geht rings um sie herum, zählt ihre Türme, beachtet ihre Bollwerke, durchschreitet ihre Paläste, damit ihr es erzählt dem zukünftigen Geschlecht, dass dieser Gott unser Gott ist für immer und ewig. Er führt uns über den Tod hinaus. Einleitung. Ein bekanntes jüdisches Sprichwort lautet, 10 Maß Schönheit kamen auf die Erde herab. Jerusalem bekam davon 9 Maß, die übrige Welt 1. 10 Maß Leiden kamen auf die Erde herab. Jerusalem bekam davon 9 Maß. Tatsächlich ist Jerusalem die umstrittenste Stadt der Welt. Aber nicht um ihrer selbst willen, sondern um desjenigen willen, der König Jerusalems ist. Seit eh und je ist der Feind Gottes, Satan, darauf bedacht, das Reich Gottes zu zerstören, um an dessen Stelle ein eigenes aufzurichten. Sein Kampf richtet sich gegen den Messias und gegen seine Stadt. Gleichzeitig ist Jerusalem eine hinreißende Stadt voller verborgener, geschichtlicher und emotionaler Schönheit. Aber auch das nicht um ihrer selbst willen, sondern um dessen willen, von dem in Psalm 45, Vers 3 geschrieben steht, du bist der Schönste unter den Menschenkindern. Die Besonderheit Jerusalems vor allen anderen Städten der Welt ist, dass sie eine messianische Stadt ist, die Stadt des großen Königs. Ihre Schönheit liegt in ihrer Bestimmung begründet, wir lesen in Vers 3, schön erhebt sich die Freude der ganzen Erde. Die Stadt Jerusalem ist durch ihren Messias zur Freude für die ganze Erde bestimmt. Und das macht ihre unübertroffene Schönheit aus. Der messianische Bezug. Den direkten messianischen Bezug finden wir im bereits erwähnten Vers 3. Schön erhebt sich die Freude der ganzen Erde, der Berg Zion auf der Seite des Nordens, die Stadt des großen Königs. In Matthäus 5 wendet Jesus diese Worte auf sich selbst an. Wir lesen dort in den Versen 34 und 35, ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Die Göttlichkeit des Messias. Wie an mehreren Stellen in den messianischen Psalmen, so erkennen wir auch hier die Göttlichkeit des jüdischen Königs Jesus Christus. In Vers 2 wird Jerusalem die Stadt unseres Gottes genannt. In Vers 3 heißt es, die Stadt des großen Königs. In Vers 9, Stadt des Herrn der Heerscharen. und nochmals Stadt unseres Gottes. Die Worte Gott, König und Herr stehen in so engem Zusammenhang, dass damit die Göttlichkeit des Gesalbten betont wird. Die Tatsache, dass es hierbei nicht um irgendeinen König in der Geschichte Israels geht, sondern um Jesus, bekräftigt diesen Sachverhalt. Nathanael, der von Jesus als ein Israelit, in dem keine Falschheit ist, in Johannes 1, Vers 47 bezeichnet wird, bestätigt diese Wahrheit in seinem Bekenntnis eindrücklich. Wir lesen in Johannes 1, Vers 49, Nathanael antwortete und sprach zu ihm, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Die Bestimmung Jerusalems. Erstens, Jerusalem ist für den Messias bestimmt. In Matthäus 5, die Verse 34 und 35 lesen wir, Ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Um zu verdeutlichen, was damit ausgedrückt wird, möchte ich den Begriff geistlicher Trichter verwenden. Er ist nicht besonders glücklich gewählt, aber die Form eines Trichters eignet sich am besten, um dies zu erklären. Die drei Bekenntnisse Jesu über den Himmel, die Erde und Jerusalem sind wie ein oben geöffneter Trichter, der nach unten immer enger wird und sich auf einen Punkt konzentriert. Dieser Punkt ist Jerusalem. Der Himmel ist der Thron Gottes. Darin wohnt Gott in seiner ganzen Fülle. Von dort aus ergießt sich der ganze geistliche Segensfluss. Die Erde ist der Schemel seiner Füße. Hier wirkt der Allmächtige. Jerusalem, die Stadt des großen Königs, ist der Knotenpunkt des Segens Gottes im Messias. Es gibt geistlich gesehen auf der ganzen Erde nur eine Stadt, die von Bedeutung ist. Das ist Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Zweitens, Jerusalem ist zum Segen für die ganze Welt bestimmt. Im Psalm 48, Vers 3 lesen wir, Schön erhebt sich die Freude der ganzen Erde, der Berg Zion auf der Seite des Nordens, die Stadt des großen Königs. Weil Jerusalem zur Freude für die ganze Welt bestimmt ist, weil sie die messianische Stadt ist, darum ärgert man sich so sehr über sie, darum ist sie durch die Geschichte bis auf den heutigen Tag ein Taumelkelch und Laststein. Nach Sacharja Kapitel 12, die Verse 2 und 3. Der Widersacher Gottes hat überhaupt keine Freude an der Stadt, die zur Freude der ganzen Erde gesetzt ist. Darum setzt er Babylon als Alternative ein. Offenbarung 17 und 18. Der Messias hat in Jerusalem gelebt und gewirkt. Dort hat er das Heil am Kreuz vollbracht. Dort ist er aus den Toten auferstanden. Dort gen Himmel gefahren und dorthin wird er zurückkehren. Jerusalems Bestimmung ist die, im messianischen Reich zur Freude der ganzen Erde zu werden. Drittens, Jerusalem repräsentiert die sichere Festung des Heils. Wir lesen in Psalm 48, Vers 4, Gott hat in ihren Palästen als sichere Burg sich kundgetan. Für sichere Burg übersetzt die unrevidierte Elberfelder Bibel hohe Feste. Jesus, der Fels, siehe messianischer Psalm 118, ist die hohe Feste Jerusalems. Er hat sich in Jerusalem und im Tempel als die messianische Festung kundgetan. In Jesaja 28, Vers 16 lesen wir, Darum, so spricht Gott der Herr, siehe, ich lege in Zion einen Stein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, der aufs Festeste gegründet ist. Wer glaubt, der flieht nicht. Viertens, Jerusalem wird in alle Ewigkeit erhalten bleiben. Wie wir es gehört haben, so haben wir es gesehen in der Stadt des Herrn der Heerscharen, in der Stadt unseres Gottes. Gott wird sie erhalten bis in Ewigkeit. Psalm 48, Vers 9. Um alle Städte dieser Welt muss man sich Sorgen machen, denn ihre Zukunft ist ungewiss. Demgegenüber ist Jerusalem von Gott dazu bestimmt, niemals unterzugehen. Die Bibel macht an vielen Stellen deutlich, dass der Messias dort erscheinen wird und sich dann alle Knie vor ihm beugen werden und er in alle Ewigkeit regieren wird. Was in der Vergangenheit geschehen ist, wirft gleichzeitig Licht auf die zukünftige Bestimmung Jerusalems. In Psalm 48, die Verse 5 bis 7 lesen wir, Denn siehe, die Könige hatten sich verbündet und waren miteinander herangezogen. Sie sahen, da staunten sie. Sie erschraken und flohen ängstlich davon. Zittern ergriff sie dort, wehen wie eine Gebärende. Die Nationen werden sich in Zukunft gegen Jerusalem versammeln. Darauf weisen sowohl die Propheten des Alten Testaments, wie zum Beispiel Zacharja, Joel und Hesekiel, als auch die Endzeitrede Jesu und die Offenbarung im Neuen Testament hin. Doch ebenso machen diese Stellen deutlich, dass Jerusalem nicht untergehen wird, dass der Herr im rechten Moment wiederkommt, um für Israel zu streiten. Die Bibel spricht von dieser Zeit als von Wehen einer Gebärenden und nennt sie die große Trübsal bzw. Drangsal in Matthäus 24, Vers 8 und Vers 21 sowie in 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 3. Die heilsgeschichtliche Bedeutung Jerusalems. In Psalm 48, die Verse 10 bis 15 heißt es: Wir gedenken, o Gott, an deine Gnade inmitten deines Tempels. Wie dein Name, o Gott, so reicht auch dein Ruhm bis an die Enden der Erde. Deine Rechte ist voller Gerechtigkeit. Der Berg Zion freut sich, die Töchter Judas frohlocken um deiner Gerichte willen. Geht rings um Zion, geht rings um sie herum, zählt ihre Türme. Beachtet ihre Bollwerke, durchschreitet ihre Paläste, damit ihr es erzählt dem künftigen Geschlecht, dass dieser Gott unser Gott ist für immer und ewig. Er führt uns über den Tod hinaus. Die Gnade Gottes nahm im Tod und in der Auferstehung Jesu in Jerusalem ihren Anfang. Von dort aus wurde der Ruhm des Evangeliums der Gnade und Gerechtigkeit bis an die Enden der Erde verkündigt. Die Türme bzw. Tore Jerusalems verkündigen prophetisch diese Gnade Gottes, die sich in der Heilsgeschichte entfaltet. Darum gelten sie auch dem zukünftigen Geschlecht. Beim Wiederaufbau der Stadtmauer Jerusalems wurden auch die Tore wieder eingesetzt. Es sind deren 10. Wir finden sie in Nehemia Kapitel 3. Diese Tore sind ein Rundgang wert, denn jedes einzelne birgt eine Botschaft in sich, sowohl eine persönliche als auch eine prophetische. Das Schaftor, Nehemia 3, Vers 1. Eljaschib, der hohe Priester, machte sich auf samt seinen Brüdern, den Priestern, und sie bauten das Schaftor. Das heiligten sie und setzten seine Türflügel ein. Und sie bauten weiter bis zum Turm Mea, den heiligten sie, und bis zum Turm Hananel. Jesus kam dazumal als der gute Hirte zu den verlorenen und zerstreuten Schafen Israels. Dies lesen wir in Matthäus 9, Vers 36 sowie in Johannes Kapitel 10, Vers 11 und 14. Jesus wurde darüber hinaus auch der gute Hirte für die Gemeinde. Davon lesen wir in Johannes 10, Vers 16. Er wird als Oberhirte wiederkommen, sagt Hebräer 13, Vers 20 und 1. Petrus Kapitel 2, Vers 25 sowie Kapitel 5, Vers 4. Gleichzeitig ist Jesus aber auch das Tor, das die Schafe schützt. Die Tür ins Reich Gottes und ins ewige Leben, die Tür ins himmlische Jerusalem. In Johannes 10, Vers 7 und Vers 9 lesen wir: Da sprach Jesus wiederum zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür für die Schafe. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Prophetisch gesehen versinnbildlicht das Schaftor somit die erste Ankunft Jesu. Das Fischtor, Nehemia 3, Vers 3. Das Fischtor bauten die Söhne Senas. Sie deckten es mit Balken und setzten seine Türflügel ein, seine Schlösser und seine Riegel. Wer durch das Schaftor gegangen ist und errettet wurde, bekommt den Auftrag, dem Herrn zu folgen und das Evangelium zu verkündigen, damit auch andere gerettet werden. Jesus will uns zu Menschenfischern machen. Matthäus 4, Vers 19 sagt: Er spricht zu ihnen: Folgt mir nach, und ich will euch zu Menschenfischern machen. Prophetisch sehen wir hier die apostolische Zeit nach Pfingsten bis 100 nach Christus. In dieser Epoche wurde die ganze damalige Welt mit dem Evangelium erreicht, ausgehend von Jerusalem über Judäa und Samaria bis an das Ende der Welt. Täglich kamen Menschen zum Glauben an Jesus und überall bildeten sich Gemeinden. In dieser Zeit entstand auch das Neue Testament. Das Tor der alten Mauer. Das alte Tor besserten Jojada, der Sohn Paseachs, und Meschulam, der Sohn Besodjas, aus. Sie deckten es mit Balken und setzten seine Türflügel ein, seine Schlösser und seine Riegel. Nehemia 3, Vers 6. Mit der Hinwendung zu Jesus, Schaftor, und der Nachfolge, Fischtor, wird ein altes Gebot neu entdeckt, aufgerichtet und praktiziert. Die Liebe. Die Liebe ist wie eine Mauer, die allen Anfeindungen standhält. Sie öffnet ihre Tore, um Liebe abzugeben und in Liebe aufzunehmen. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 7 sagt: Brüder, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr von Anfang an gehört habt. Und 1. Johannes Kapitel 3, Vers 11 sagt: Denn das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Heilsgeschichtlich deutet dieses Tor auf die Zeit der ersten Liebe der Urgemeinde und die Warnung am Ende der apostolischen Zeit, diese erste Liebe nicht zu verlassen. Offenbarung Kapitel 2, Vers 4. Das Taltor. Nehemia 3, Vers 13. Das Taltor besserten Hanun und die Bürger von Sanuach aus. Sie bauten es und setzten seine Türflügel ein, seine Schlösser und seine Riegel. Dazu 1000 Ellen an der Mauer bis zum Misttor. Die Nachfolge ist nicht einfach. Man wird durch Täler geführt, durch Leid, Trübsal und Anfeindungen. Nicht umsonst wird die Gemeinde Jesu im Neuen Testament immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass der Weg durch viel Trübsal ins Reich Gottes führt und wir zum Leiden bereit sein sollen. Apostelgeschichte 14, Vers 22, 2. Thessalonicher 1, Vers 4, 2. Timotheus 2, Vers 3, 1. Petrus Kapitel 2, Vers 19, Kapitel 4, Vers 13 und Kapitel 5, Vers 9. Doch in aller Trübsal und in jedem Leid dürfen wir wissen, Jesus ist bei uns. Psalm 48, Vers 15 sagt, dass dieser Gott unser Gott ist für immer und ewig. Er führt uns über den Tod hinaus. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal des Todesschattens, so fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, die trösten mich, sagt uns Psalm 23, Vers 4. Prophetisch wird die in Anführungsstrichen Talzeit der Gemeinde sichtbar. Dies ist die Zeit von 300 bis 1300 nach Christus. Diese Zeit der Kirchengeschichte war von Höhen und Tiefen gekennzeichnet. Es war eine Periode der Verfolgungen, Ersatztheologie, Konstantin, Byzant, des Aufkommens der Staatsreligion, Muslimisierung und Kreuzritterzeit. Das Misttor. Nehemia 3, Vers 14. Das Misttor aber besserte Malchija aus, der Sohn Rejabs, der Oberste über den Bezirk Bet-Kerem. Er baute es und setzte seine Türflügel ein, seine Schlösser und seine Riegel. In der Nähe des Misttores im Tal Ben-Hinnom wurde der Abfall entsorgt, daher der Name. Dieses Tor wurde auch Scherbentor genannt in Jeremia 19, Vers 2. Die revidierte Elberfelder Bibel nennt es Aschentor. Dort wurde stets aller Unrat hingebracht, entladen und verbrannt. Als Kinder Gottes dürfen wir ständig neu den aufkommenden geistlichen Unrat, die Verfehlungen und Sünden bei Jesus abladen, was zu einem Leben in der Nachfolge und der Heiligung gehört. Im 1. Johannesbrief Kapitel 1, Vers 9 lesen wir: Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Im Misttor erkennen wir das dunkle Mittelalter. Viel Unbrauchbares kam in die Lehre der Staatskirche. Viel in Anführungsstrichen geistlicher Müll sammelte sich an und verursachte gewaltige Missstände in der Christenheit. Erst die Reformatoren begannen dann, diesen Unrat aufzudecken und zu entsorgen. Das Quelltor. Aber das Quelltor besserte Schallum aus, der Sohn Kolhoses, der Oberste des Bezirks Mitzbah. Er baute und überdachte es, setzte seine Türflügel ein, seine Schlösser und seine Riegel. Dazu baute er die Mauern am Teich Siloa, beim Garten des Königs, bis an die Stufen, die von der Stadt Davids herabführten. Nehemia 3, Vers 15. Wer so mit Jesus lebt, durchs Schaftor zur Bekehrung, durchs Fischtor in die Nachfolge, durchs alte Tor zur tätigen Liebe, im Taltor der Bereitschaft des Leidens, unter Misttor der täglichen Abwälzung, dessen Erfahrung wird auch das Quelltor werden. Johannes 4, Vers 14 sagt, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Wer mit, durch und aus Jesus lebt, wird selbst zu einer Quelle des Lebens. So werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Johannes 7, Vers 38 sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das Quelltor symbolisiert prophetisch die Zeit der Reformation. Eine neue Quelle alter Heilswahrheiten öffnete sich. Man ging zur Quelle des Wortes zurück und von Neuem begann lebendiges Wasser zu sprudeln. Das Wassertor. Nehemia 3, Vers 26. Die Tempeldiener aber wohnten auf dem Ophel bis gegenüber dem Wassertor im Osten und dem vorspringenden Turm. Die Diener wohnten gegenüber dem Wassertor. Das entspricht der neutestamentlichen Aufforderung zur Heiligung. In Hebräer 10, Vers 22 lesen wir, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen, los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Dazu gibt es das Wasserbad im Wort, nach Epheser 5, Vers 26. Wenn wir in der Gegenüberstellung zum Wort Gottes leben, uns dem Wort stellen, dann dient das unserer praktischen Heiligung und dem Dienst. Heilsgeschichtlich gesehen begann nach der Reformation die Erweckungszeit, in der wieder Ströme lebendigen Wassers flossen. Es kam zur Rückbesinnung auf biblische Wahrheiten, Missionswerke wurden gegründet und neue Gemeinden entstanden. Man entdeckte erneut die Lehre der Entrückung, der Bedeutung Israels, der Wiederkunft Jesu in Herrlichkeit und seines messianischen Reiches. Etwa zur gleichen Zeit, ab 1882, kam es zu einer Reihe von jüdischen Rückwanderungswellen nach Israel. Das Rostor. Nehemia 3, Vers 28. Von dem Rostor an besserten die Priester aus, jeder seinem Haus gegenüber. Mit Pferden wird geritten und gejagt. Sie stehen symbolisch für Kraft, Kampf, Krieg, Schnelligkeit und Ausdauer. Ausgerechnet die Priester arbeiteten am Rostor. Soll das ein Hinweis darauf sein, dass wir als neutestamentliche Priester dem vorgesteckten Ziel nachjagen sollen? Ist es eine Andeutung, dass wir nicht müde werden sollen im Kampf und Streit und im Trachten nach dem Reiche Gottes? Paulus ist uns hierfür ein Beispiel. Wir lesen in Philipper 3, die Verse 12 bis 14. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich, ich vergesse, was da hinten ist, und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt, und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. In der Zeit des 20. Jahrhunderts entwickelte sich die Welt im Galopp. Technologisch, industriell und wissenschaftlich kam es zu Quantensprüngen, aber auch zum Kampf, nämlich zu zwei Weltkriegen. Das Osttor. Nach ihnen besserte Zadok aus, der Sohn Immers, seinem Haus gegenüber. Nach ihm besserte Schemaja aus, der Sohn Shechanjas, der Hüter des Osttores. Nehemia 3, Vers 29. Das Osttor liegt gegenüber dem Ölberg und erinnert an die Wiederkunft Jesu. Sacharja 14, Vers 4 sagt uns, seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem nach Osten zuliegt. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten nach Osten und nach Westen hin zu einem sehr großen Tal. Und die eine Hälfte des Berges wird nach Norden zurückweichen, die andere nach Süden. Vergleichen Sie dazu auch Psalm 24, die Verse 7 bis 9 und Apostelgeschichte 1, Vers 11 und 12. Er führte mich zum Tor, zu dem Tor, das nach Osten liegt. Und siehe, Da kam die Herrlichkeit des Gottes Israels von Osten her, und seine Stimme war wie das Rauschen großer Wasser, und die Erde wurde von seiner Herrlichkeit erleuchtet. Hesekiel 43, Vers 1 und 2. Vergleichen Sie dazu auch aus Kapitel 44, Vers 1 und 2. Das Tor Mifkat. Nach ihm besserte Malchija, ein Goldschmied, aus bis an das Haus der Tempeldiener und der Händler dem Tor Mifkat gegenüber, bis zum Obergemach an der Mauerecke. Nehemia 3, Vers 31. Dieses Tor befand sich in der dem goldenen Tor vorgelagerten Stadtmauer, also im inneren Bereich. Mifkat hat verschiedene Bedeutungen. Das Tor des bestimmten Ortes oder Zählung des Volkes. Abraham Meister nennt es auch Musterungstor. Eine andere Bezeichnung gibt uns Dr. Roger Libby, das Tor der Vergeltung, Belohnung. Wenn der Herr Jesus für seine Gemeinde wiederkommt, dann wird sie vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, sagt uns 2. Korinther 5, Vers 10. Wenn der Herr etwas später in Herrlichkeit auf dem Ölberg erscheint, werden Israel und die Nationen beurteilt bzw. gerichtet werden, laut Matthäus Kapitel 25, Vers 31 und die folgenden Verse. Und schließlich heißt es bezüglich der Rückkehr des Herrn in Offenbarung 22, Vers 12: Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden so zu vergelten, wie sein Werk sein wird. In Nehemia Kapitel 3 schließt sich der Kreis dort, wo er begonnen hat, nämlich beim Schaftor in Vers 32. Jesus bleibt in Ewigkeit das für uns geschlachtete Lamm Gottes, aber auch der gute Hirte. Unser Rundgang rings um Zion, Psalm 48, Vers 13, gibt uns eine wunderbare Sicht über die Heilsgeschichte. Und diese ist dazu da, erzählt zu werden, Vers 14, denn sie dient zum Verständnis der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und führt schließlich dazu, den Tod zu überwinden. Vers 15.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Sie hörten die Auslegung vom Psalm 48 aus dem Buch Messianische Psalmen von Norbert Lied. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole, Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole, www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Ich wiederhole, www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.